Der Delta Backstage Podcast. Wir Stars im Interview.
Es ist Freitag, der 18.07. und ihr wundert euch jetzt vielleicht, hä Amy, du wolltest doch eigentlich alle zwei Wochen veröffentlichen. Aber nee, ich fahre ja nach Schweden in Urlaub und dachte mir so, ich gönne euch nochmal hier eine kleine Special-Folge, bevor ich losfahre. So, wir starten rein und ich freue mich, dass sich ein Gast am Start hat, den ihr vielleicht alle durch eure For You-Pages und TikTok und Co. kennt. Johnny Mauro ist da, hallo.
Hallöchen.
Ja, es ist deine erste Podcast-Folge, die du je aufgenommen hast, oder?
Ja, beziehungsweise ist auf jeden Fall länger her. Ich habe auf jeden Fall dies Jahr noch... Nee, ziemlich lange. Ich glaube, ich habe vielleicht so ein oder zwei gemacht, aber das liegt auf jeden Fall schon ein ganzes Weilchen zurück. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute wieder einen Podcast aufnehmen.
Mhm. Du warst ja jetzt die letzten Tage auch hier bei uns im Norden unterwegs.
Yes.
Und was sagst du so? Was ist besser jetzt? Norden oder Süden oder Westen?
Boah, also ich muss auf jeden Fall sagen, dass meine Liebe für den Norden auf jeden Fall deutlich nochmal gestiegen ist. Also ich war jetzt vor allem viel in Hamburg und da fand ich es sehr, sehr schön. Ich verstehe absolut jede Person, die nach Hamburg zieht. Aber wir machen ja so eine kleine gefühlt Tour de Norden. Also mit mir heute in Kiel und morgen Bad Zwischenahn und dann nach Cuxhaven, also wirklich an die Spitze beim Deichbrand. Deshalb, Norden ist super.
Hast du denn schon irgendwelche Favorite Spots, so außer Korn jetzt auch, wo du in Hamburg unterwegs warst, wo du sagst, ey, da würde ich jetzt, wenn ich wieder nach Hamburg kommen würde, muss ich da unbedingt hin?
Boah, gute Frage. Also ich glaube, mir gefällt in Hamburg alles so rund um Millerntor und rund um Altona Schanze, finde ich super. Da gab es einen richtig leckeren Burger gestern. Also wir haben bei den Knus Akustik gespielt und danach war ich sehr hungrig und dann gab es Habsburger heißen die, glaube ich, wenn man die, darf man sagen?
Ja, klar.
Die sind großartig, geht da hin. Und die sind mega sweet. Und sonst, entdecke ich auch noch neu. Aber ich bin auch so jemand dann, ich lasse mich einfach mitleiten. Ich komm einfach mit. So, und deshalb ist es ganz toll, wenn man so ein paar Friends aus Hamburg hat, die einem dann immer wieder neue Orte und Co. zeigen.
Das ist ja voll der angenehme Freund. Ich habe immer so Freunde,
Danke.
Ja, weil es gibt ja diese einen Freunde, die immer alles entscheiden wollen.
Mm.
Und dann gibt es aber die sagen, eigentlich ist mir alles egal, Hauptsache ich bin dabei.
Ja.
So einer bist du ja dann. Das sind die angenehmeren.
Ich bin auf jeden Fall tendenziell deutlich mehr das andere. Also ich bin auch der Freund, der dann sagt in der Urlaubsgruppe, ja, macht einfach und nicht PayPal. So, und
ja.
das bin absolut ich, ja.
Ist auch gut, weil man muss nicht alles kontrollieren im Leben.
Voll.
Ja.
Ich mag das auch ehrlicherweise, wenn es bei so Sachen, wo ich mich eh nicht entscheiden kann oder nicht entscheiden will, wenn das andere Leute sehr gerne übernehmen, weil ich weiß für mich, ich bin da recht anpassungsfähig.
Mhm.
Aber es ist auch gut, dass es die anderen Leute gibt, die dann auch gerne einfach bei so Sachen immer entscheiden wollen. Das kommt mir dann sehr recht.
Voll, du hattest ja bei deinem Millerntor-Auftritt auch ein St. Pauli-Trikot an.
Ja.
Da wollte ich jetzt direkt erstmal fragen. Gibt es da fußballerisch Präferenzen? Also hier im Norden ist das natürlich das Thema, ne?
Also ja, das ist auf jeden Fall, also...
Bei uns in der Morningshow ist das große Battle HSV gegen Pauli. Ich muss sagen, bin ich raus, weil ich Bayern-Supporter.
Okay.
Bin aber auch Mitglied bei Holstein Kiel.
Okay.
Und bin da auch regelmäßig bei den Spielen.
Das ist mega, mega cool. Also ich muss einmal zwei Sachen aufrollen zum Thema Fußball. Die erste Sache ist Pauli HSV. Ich hatte einen kleinen Shitstorm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich war bei Ed Sheeran im Volksparkstadion und hab dann, ich muss wirklich sagen, ich habe nicht so richtig aufgepasst. Wir haben diese pinken, vielleicht wird alles viel leichter Sticker und ich habe diesen Sticker einfach irgendwo aufgeklebt und so halb über so einen HSV-Sticker. Daraufhin ist meine Kommentarspalte derart eskaliert, da ist so, oh Jesus Christ. Und dann am Tag darauf haben wir halt eben bei der Millerntor Gallery bei der Pressekonferenz gespielt und haben sehr netterweise zwei Pauli-Trikots bekommen. Und in Kombination aus beidem ist die Entscheidung für meinen Club in Hamburg sehr, 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 sehr klar, dass das, also wenn in Hamburg, dann Pauli.
Du wolltest dich einfach direkt schon mal anmelden. Aber ich meine ganz ehrlich, manchmal ist so ein kleiner Shitstorm ja auch gut, weil Kommentare, Engagement ist doch super. Nimm mal doch auch mal hin.
Absolut. Ich muss auch sagen, ein paar Kommentare waren auch lustig und ich verstehe auch, dass die einen oder anderen das ein bisschen persönlich nimmt. Manche waren dann so ein bisschen drüber, wo ich dachte, okay, Freunde, das ist nur ein Sticker.
Ich wollte gerade sagen, es ist aber auch so ein generelles Fußballdenk, wo ich mir manchmal so denke, ihr seid ein bisschen zu tief drin in der Obsession.
Ja, man muss manchmal ein bisschen chillen.
Ja.
Und zum allgemeinen Fußballthema ist es so, also ich komme ja aus Bonn und deshalb bin ich sehr nah am 1. FC Köln aufgewachsen und so ein bisschen, dass halt Freunde von mir da gespielt haben und auch so Freunde von Freunden, mit denen wir dann irgendwie aufgewachsen sind, da auch Profis geworden sind. Und deshalb habe ich eine ganz besondere Verbindung zum 1. FC Köln. War aber als Kind eigentlich immer vor allem so viel Bayern-Fan und dann kommt aber noch dazu, dass ein Kindheitsfreund von mir auch Fußballprofi geworden ist.
Ach, verrückt.
Oder es gibt ein paar Bekannte und Freunde, die Fußballprofis sind, aber mit einem bin ich näher aufgewachsen und der hat lange bei Leverkusen gespielt, da bei Monaco und spielt jetzt bei Leipzig. Ich würde mich nicht als Leipzig-Fan hier betiteln, das auf gar keinen Fall.
Ich wollte gerade sagen.
Aber ich bin großer Benjamin.
Raus.
Ja, wirklich, ja. Ich verstehe so, einerseits der Hate, auf der anderen Seite ist es so, ich bin großer Benjamin Henrichs-Fan, ist ein ganz, ganz, ganz toller Typ und ein großartiger Fußballer, der leider verletzt ist. Und ich fand es aber dann irgendwie ganz schön, weil ich war dann auch ein paar Mal im Stadion und so und es ist halt auch, also bei all dem auch teils gerechtfertigten Hate an RB Leipzig ist es halt einfach auch nur eine Stadt, die ihren Verein super liebt und so. Und dann fand ich das irgendwie ganz sweet, auch im Stadion zu sein und so und ihn anzufeuern. Und deshalb also bin ich da relativ entspannt und kein RB-Hater auch auf gar keinen Fall.
Ja, ich finde das auch, also einerseits ja jetzt, wie du eben schon gesagt hast, dieses Sticker-Game, aber auch tendenziell, wenn ich so manchmal die Ultraszenen sehe, da denke ich mir auch manchmal so, ja. Wir können uns jetzt auch alle einfach mal wieder ein bisschen entspannen.
Ja.
Ist auch trotzdem nur Sport und die Sportler möchten auch gerne einfach nur Fußball spielen.
Ja, voll.
Und wir müssen jetzt auch nicht anfangen, irgendwelche Sachen auf irgendwelche Leute zu werfen.
Ja, voll.
Also
ich bin Fußballfan. Ich bin auch passionate.
Voll,
über
das ist
Fußball.
Ja auch voll schön. Ja.
Aber
ich rede auch gerne drüber.
Genau.
So. Und man ist ja auch gerne der Senf-Dazugeberer.
Ja,
ich meine, manchmal will man es ja auch besser wissen.
Das sowieso.
Aber ich würde nie
so.
Halt irgendwelche Becher auf irgendwelche Menschen werfen oder so.
Ebenfalls.
Ich kann mich schon zusammenreißen.
Ebenfalls. Und ich würde auch keine Leute im Internet beleidigen.
Auch
Mach das
nicht. Nee, lasst es mal.
Ja, das ist wirklich, das ist ein bisschen doof.
Ja, wir wollen mal ein bisschen zurück von jetzt Fußball in deine Vergangenheit.
Yeah.
Du hast nämlich schon sehr früh mit Musik angefangen.
Das stimmt.
Warst du in irgendeiner AG in der Schule?
Nee, nicht direkt, aber ich habe als ich in die Grundschule kam, habe ich ganz schnell einen Jungen kennengelernt, der Paul heißt, also hieß und immer noch heißt. Und seine Mutter hatte einen Kinderchor. Und dann hat die mich da gefühlt, den ersten zwei Wochen da aufgegabelt. Und dann bin ich mit 6 in den Kinderchor gekommen und war da auch, bis ich so 13, 14 war und habe da auch einen meiner besten Freunde auch heute noch kennengelernt, der Jakob heißt.
Mhm.
Und mit Jakob habe ich dann später in Bonn vorm Zara Straßenmusik gemacht, ganz viel. Und dann, als wir so kurz vorm Abi waren, haben wir uns so gefragt, was wir machen können. Und unser damaliger Gesangslehrer hat uns dann dazu ermutigt, zu The Voice of Germany zu gehen. Und dann waren wir so quasi zwischen den Abi-Klausuren und Zeugnisvergabe und sowas, waren wir dann bei The Voice of Germany, sind aber nur in die Battles gekommen und haben dann gegen Gregor Hägele verloren. Keiner weiß bis heute warum, aber nein, ich mache nur einen kleinen Scherz. Gregor ist ein wirklich unfassbarer Sänger und mittlerweile auch nicht nur einer meiner besten Freunde, sondern auch mein Mitbewohner. Also wir wohnen tatsächlich zusammen. Ja, auch ein Partner zusammen.
Ist das witzig.
Ja, es ist mega ulkig. Aber genau, das ist so, wie das Ganze so angefangen hat. Und Jakob und ich wurden dann quasi aus The Voice dann raus entdeckt und sind dann beim gleichen Management wie Lea. Und durften dann auch Lea voll oft supporten als Vorband und auch Vincent Weiss supporten als Vorband und so. Und das war, dieses Duo-Ding war dann auch auf Tour und dann hat sich das Duo aber irgendwann mal aufgelöst und dann habe ich weiter alleine Musik gemacht. Aber genau, das war so, wie das ganze Musikding irgendwie angefangen hat.
Warst du im Schulchor einer, der gerne ein Solo gesungen hat oder lieber gesagt hat in der letzten Reihe, nee, ich mache lieber nur hinten ein bisschen den Background?
Boah, mal so.
Gibt's wirklich so irgendeinen Chorsong, wo du sagst, oh, den haben wir so oft gespielt, kann ich nicht mehr hören. Ach, wir hatten nämlich damals immer, ich war in der Instrumental-AG.
Oh.
Das war.
Was hast du gespielt?
Was würdest du sagen?
Das kommt drauf an, wie fancy diese Instrumental-AG war, aber ich würde dir auf jeden Fall sonst ein Saiteninstrument zutrauen.
Oh, krass.
Also, oder?
Natürlich war ich nicht so musikalisch talentiert. Ich hatte das Metallophon. Kennst du Metallophon?
Oh ja, das ist wild.
Ist schon fast a shame, das jetzt auszusprechen. es war quasi die Deluxe-Version vom Xylophon.
Deluxe-Version vom Xylophon ist crazy.
Und ich hatte auch sogar zwei Schläger, wenn man das so sagen kann, und nicht nur einen. Also mir wurde schon ein bisschen mehr zugetraut.
Großartig.
Ich muss aber auch sagen, ich fand das Metallophon klang wirklich schön.
Ich finde, es klingt auch schön.
Also es klingt wirklich schön.
Hast du noch ein Metallophon?
Auf gar keinen Fall.
Oh, schade.
Also ich glaube, da würden meine Nachbarn auch sagen, Amy, alles in Ordnung?
An dieser Stelle alle Freunde von Amy zum nächsten Geburtstag bitte ein Metallophon.
Nee, ich habe in einer Woche Geburtstag, auf bitte gar keinen Fall. Bitte ein
Metallophon. Wirklich heute in einer Woche?
Ja, am 27.
Correct. Ich habe am 24.
Witzig.
Dann schenken wir, also dann
Sternzeichen Löwe bist du dann auch schon, oder? Oh, bestes Sternzeichen. Witzig. Ja. Aber du bist Jahrgang 99?
So ist es. Du?
98.
Ah.
Ja, heute
schon. Das heißt, Club 27 incoming.
Ja. Ja.
Wie fühlen wir uns, wenn wir so leicht auf die 30 zugehen?
Da reden wir besser gar nicht drüber. Aber ich bin ehrlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin lieber dichter an der 30 als dichter an der 20.
Boah, Hot Take.
Also ich möchte nicht nochmal 19 sein.
Ja, nee.
Und ich möchte auch nicht nochmal 18 sein.
Da, ich würde gerne nochmal 17 sein. 17 war geil.
Echt?
17 war cool.
Ich würde gerne nochmal 23, 24. Das wäre irgendwie gut.
Nee.
Man war so in der ersten eigenen Wohnung.
Nee.
Man war das erste Mal selbstständig.
Das war aber auch Corona und so. Also das war schon...
Ja, knapp dran vorbei. Also war es schon fertig bei mir.
Gefühlt, ja. Nee, ich glaube, ich würde gerne nochmal 17 sein. Das war schon cool, diese ganze Zeit vom Abi. Ich würde auch gerne nochmal...
Würdest du nochmal wieder gerne in die Schule gehen?
Auf gar keinen Fall. Also, was heißt auf gar keinen Fall? Ich bin der festen Überzeugung mittlerweile, dass ich, glaube ich, richtig gut in der Schule wäre, jetzt.
Safe.
Hast
du Abi gemacht?
Ja.
Was hattest du für einen Schnitt?
Man muss dazu sagen, ich habe auch ein deutsch-französisches Abi gemacht, um hier einen kurzen, eloquenten, klugscheißer Flex rauszuhauen.
Kann man mit flexen?
ich hatte 2,27, glaube ich.
Same.
Ja.
Ja.
Also, und es war auch voll okay, aber es war auch so, ich glaube, wenn ich mich jetzt nochmal...
Ich würde auch anders dran gehen.
Genau, ich habe mittlerweile gelernt in meinem Leben, manchmal muss man sich auch für Dinge zusammenreißen, die man richtig wack findet.
Mhm.
Und ich glaube, das könnte ich jetzt viel besser.
Ja, same.
Aber ja.
Und auch Dinge besser akzeptieren.
Ja.
Also ich glaube, ich wollte einfach manchmal zu doll, dass Dinge vielleicht anders sind.
Ja, ja, ja.
Und dann, ich bin einfach zu schlecht darin, Dinge plump einfach hinzunehmen und es einfach auswendig zu lernen. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Nach wie vor auch nicht. Das war auch beim Führerschein so. Aus genau dem Grund habe ich Theorie dreimal machen müssen.
Sei froh, dass du nur die Theorie dreimal machen musstest. Es gibt andere Menschen in diesem Raum, die haben die praktische Prüfung mehrfach, ohne Zahlen zu nennen, mehrfach wiederholt.
Wollen wir niemanden angucken hier im Raum? Oder?
Absolut niemanden.
Ah, okay.
Aber ich würde sagen, dadurch ist diese eine Person in diesem Raum auf jeden Fall ein viel besserer Autofahrer.
Ey, es ist ja letztendlich auch scheißegal, finde ich, solange man halt ans Ziel kommt.
Ja,
nur
what a
shame, mein Vater war Fahrlehrer, ich denke deiner nicht. Also, der dachte sich auch nur so, schon wieder mit Amy zum Typ fahren. Naja.
Okay, das ist strong. Das ist wirklich strong.
Und vor allem habe ich immer die gleichen Fragen falsch beantwortet. Und ich habe immer wieder mit dem TÜV-Leuten diskutiert und habe gesagt, es ergibt logisch einfach keinen Sinn, warum diese Fragen so beantwortet
Stark.
Werden müssen. Ich bin einfach ein Mensch, ich kann nicht stumpf auswendig lernen.
Ja, krass.
Und trotzdem habe ich mich dafür entschieden, in der Schule noch Lateinunterricht zu machen. Dümmste Entscheidung
ja,
ever.
Das habe ich auch gemacht, aber es war unter der Kategorie falscher Ehrgeiz, würde ich das einordnen.
Ja. Erstens das und zweitens auch irgendwie sinnlos, weil ich musste das dann noch ein Jahr theoretisch weitermachen und dann war das aber so, dass die dann zu mir gesagt haben, nee, also wir bieten jetzt nur noch für Leistungskurs Latein an und ich nur so, hä? Aber alle, die jetzt Grundkurs vorher gemacht haben, ja, die haben jetzt Pech gehabt, ihr kriegt das kleine Latinum nicht. Ich so, hä? Naja, ich hab's dann so hingenommen, ich hätte aber dann halt lieber 2 Jahre Sporttheorie genommen oder keine Ahnung, Wirtschaftspolitik.
Naja.
Und jetzt musste ich 2 Jahre Latein machen, aber salve magistra, sage ich mir dazu, wirklich. Ja, Schule ist halt echt so ein sensibles Thema, aber ich finde auch, ganz ehrlich, so einen Tag würde ich das nochmal machen. Mein Patenkind zum Beispiel geht jetzt auf die gleiche Schule, wo ich damals war.
Fällt.
Und es ist schon irgendwie funny, weil ich da bei der Einschulung war, man geht ja ganz anders durch.
Ja, ja, ja.
Und dann so sein Abi-Foto da im Lehrerzimmer zu sehen mit allen Leuten.
Ja, voll.
Das ist schon nochmal irgendwie verrückt, weil das ja, also ich meine, wir waren so viele Jahre in der Schule, irgendwie gefühlt die Hälfte unseres Lebens.
Ja.
Und...
Voll.
Irgendwie.
Ich finde das spannend. Also, wenn ich meine Eltern in Bonn besuche, fahren wir relativ oft an meiner alten Schule vorbei. Und ich finde es krass, wie dieser Ort, der ganz lange total emotionsgeladen war, immer mehr an Emotionen verliert und auch diese Erinnerungen daran voll verschwimmen und voll verwaschen.
Voll.
Und dafür, dass es so ein krass prägender Ort gewesen ist, finde ich das schon auch irgendwie krass.
Aber du bist ja auch wahrscheinlich nicht mehr oft da, oder? Verhältnis zu früher?
Ja, im Verhältnis auf jeden Fall zu früher viel weniger. Also once in a while, also ich weiß nicht, ich würde sagen, so alle 2 Monate bin ich auf jeden Fall schon nochmal in Bonn oder so. Oder alle 2 Monate.
Ist irgendwie verrückt. Ich habe das Gefühl, ich lerne aktuell nur Leute aus Bonn kennen.
Wen noch?
Meine Nachbarin kommt aus St. Augustin.
Ah, das ist ja direkt.
Ja.
Direkt.
Und sie sagt immer, du musst unbedingt mal nach St. Augustin kommen. Ich sag so, was gibt's da? Und sie so, naja, mich. So, ja.
Das sagen also, die meisten Leute aus St. Augustin.
Und aber in Bonn gibt es einen schönen Thalia oder Hugendubel, diesen es, ganz großen.
Es gibt ganz viel Tolles in Bonn.
Und dieses eine Festival, da war ich vor 2 Jahren.
Green Juice. Ja. Da, ey, das ist voll krass, weil ich darf dieses Jahr das erste Mal auf dem Green Juice spielen.
Ganz süß. Das war wirklich eines der schönsten Festivals, wo ich war. Ganz mausig.
Ich freue mich.
Süß. Geil. Also Bonn, Bonn hat mich auf jeden Fall überzeugt.
Ja, Bonn ist auf jeden Fall eine, also ich würde sagen, Bonn ist, oder Bonn war für mich auf jeden Fall die perfekte Stadt, um aufzuwachsen.
Voll.
Weil du hast eigentlich alles, was du, bis du so 18, 19 bist, brauchst in Bonn und dann fährst du sonst eine halbe Stunde nach Köln. So,
ich wollte gerade sagen, also so als Kind, wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, ich hätte eine Familie und ich würde in Berlin wohnen.
Ich muss fairerweise sagen, ich checke diesen Take, aber den kann ich ganz gut gegenkontern, weil ich bin...
Wie in so einem Debattierkurs hier gerade. Da habe ich ein Gegenargument.
Weil ich habe 3... Nein, Spaß habe ich nicht. Aber ich bin über meinen Papa, bin ich ganz gut mit einer befreundeten Familie. Und die sind, Vater, Mutter, Kind, 2 Kids, die sind irgendwie so 12 und 7. Und ich hänge relativ oft mit denen ab und finde es richtig cool. Ist auch irgendwie witzig, wenn so ein 13-Jähriger einfach so ein Take zu deinem Leben gibt und so.
Ja,
das
safe.
Ist irgendwie cool.
Was sagt er so?
Also ich finde meine Musik gut.
Größtes Kompliment, oder?
Ja, voll.
Weil das ist, sind ja die Zukunftshörer, die
eben.
Auf deinen Konzerten
ja,
stehen.
Ja, doch, voll. Und ich erlebe das schon so, dass, also ich meine, man muss grundsätzlich dazu sagen, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wo man in Berlin lebt und wo man in Berlin aufwächst und unter welchen Rahmenbedingungen.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt für beispielsweise Prenzlauer Berg oder die doch relativ beliebten Viertel spreche, glaube ich, das ist schon eine ganz coole Erfahrung. Ich glaube, Kids in Berlin wachsen einfach ganz anders mit viel mehr Sachen.
Das glaube ich auch,
dass es quasi nicht mehr so eine Steigerung dazu gibt.
Voll.
Aber auch, also gerade so, wenn ich jetzt an Prenzlauer Berg und so denke, ich glaube, da ist es schon, glaube ich, ganz sweet aufzuwachsen als Kind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, für mich, als jemand, der in Bonn aufgewachsen ist, war es halt natürlich mega cool, dann in eine Großstadt zu kommen und dann hat man das. Aber, also ich glaube, ganz so doof ist Aufwachsen in Berlin auch nicht.
Es ist, kommt wahrscheinlich auch echt darauf an, wo du lebst und was du draus machst.
Yeah.
Also eine Freundin von mir wohnt in Tempelhof und da gehst du halt aus der Tür und es ist noch grün und es ist nicht dieses mit, ich werde gleich erschlagen von allen Sachen, die Berlin halt so hat. Das finde ich auch ganz cool, weil du bist halt innerhalb von 20 Minuten in der Stadt und hast aber trotzdem halt alles, was du haben willst.
Absolut.
Und ich meine, für Konzerte und Kultur ist Berlin natürlich the place to be.
Voll.
Also
ich glaube allgemein, dass Berlin, also ich glaube, also klar, jetzt in meinem Fall ist es so beruflich mitbedingt, dass es keine Stadt gibt, die Möglichkeiten bietet, aber ich glaube allgemein, ich glaube für jede Person kann Berlin die perfekte Stadt sein, weil es von allem, was man grundsätzlich machen will, alles in Berlin gibt, in jeglichen Shape of Forms und so. Und das ist aber auch tricky, wenn man da irgendwie hinkommt. Ich muss auch sagen, also mein Anfang in Berlin war auf jeden Fall auch herausfordernd. Aber umso schöner war es auch dann, als ich dann jetzt wirklich auch angekommen bin und mich jetzt wirklich zu Hause gefühlt. Und jetzt auch, ich wohne jetzt seit 1,5 Jahren mit Gregor und noch einem anderen Freund von mir zusammen und ich fühle mich so sehr zu Hause, also fast schon mehr zu Hause als bei meinen Eltern zu Hause, weil das mein Erwachsenen zu Hause ist jetzt. Und das finde ich dann schon, also hätte ich auch so lange nicht gedacht, dass das Berlin ist. Und auch natürlich so die Leute, mit denen ich wohne, da wo wir wohnen und so. Aber doch, Berlin ist mein Home.
Voll. Was ist so dein absoluter Lieblingsort in Berlin?
Wahrscheinlich mein Schlafzimmer. Aber neben dem ist es, wir wohnen im 5. Stock und ohne Aufzug ist es absoluter Pain, aber
bleibt man sportlich.
Wir geben unser Bestes. Genau, und dann kann man bei uns aufs Dach und ich glaube, ist auch einer meiner Lieblingsorte in Berlin, auf jeden Fall.
Ja, mega. Seid ihr Leute, die sich dann Essen flinken? Oder kauft ihr das ein und bringt immer die schweren Wasserflaschen hoch, sei ehrlich?
Die Sache ist, keiner von uns bringt Wasserflaschen hoch. Also das ist einfach, das ist eine Illusion. Wenn einer nett ist, bringt er noch so eine Flasche extra mit oder so. Nervig wird es dann bei Hauspartys. Also ich habe den vielleicht Release gefeiert und habe dafür noch so 2 Kästen Bier gekauft und musste die dann aber auch erstens hoch und dann wieder runtertragen. Und ich habe so viel geschwitzt und es war wirklich bodenlos. Aber das war es wert. Und sonst, wir sind bis, also unser anderer Mitbewohner, Sebastian, der kocht oft und regelmäßig, aber Gregor und ich sind, also Gregor kann sehr gut kochen, kocht aber nicht so oft. Ich kann nicht so gut kochen und koche auch dementsprechend nicht so oft. Ich esse wahrscheinlich, und das ist wirklich, ich habe es gestern schon erzählt, ich schäme mich ein bisschen, aber ich esse immer das Gleiche. Wenn ich zu Hause bin in Berlin, ich esse immer das Gleiche.
Und was ist es?
Ich sage, es ist wirklich mit das geilste Essen auf der ganzen Welt. Und zwar, man muss halt sagen, wie gesagt, ich kann nicht kochen und wir haben einen Airfryer. Ich esse wirklich leidenschaftlich gerne Maultaschen. Die muss man
Maultaschen.
Und die muss man dann so klein schneiden in so Scheibchen und das dann mit Burrata, beste Wahl. Und das ist es für mich schon. Also dann gibt's manchmal noch so crazy Tage, da darf es nochmal Maggi drauf sein, da darf es auch manchmal Pesto drauf sein. Und sonst frische Tomaten für ein bisschen gesund, für frischen Kick.
Ja.
Aber wirklich, also die Basis aus Maultaschen und Burrata habe ich wahrscheinlich in diesem Jahr ungelogen safe schon 50 Mal gegessen. Also.
Burrata aber auch allgemein gerade das aufschreckende It-Piece, ne?
Es ist einfach die viel geilere Mozzarella. Also niemand kann mir sagen, dass Burrata schlechter ist als Mozzarella. Also Mozzarella ist richtig nice.
Ich war das erste Mal ein bisschen verwirrt, als ich Burrata gegessen habe.
Ich auch.
Und dann war ich so, oh, das ist aber geil.
Ja.
So gerade auf einer Pizza oder so, wenn du so ein Burrata dazu kriegst. Ich verstehe den Take, warum man das isst.
Genau, und deshalb ist so, also selbst wenn man keine extra Soße dazu möchte, hat man so die Cremigkeit der Burrata, die Maultaschen nochmal in den sanften Klang des Geschmackes bringen. Und ich liebe das. Und an guten Tagen darf es auch noch ein frisch gepresster Orangensaft sein.
Oh, mit schön aus der Saftpresse? Oder?
Ja.
Der feine Herr.
Also man würde meinen, aber es sind ganze 6 Euro, die da zusammenkommen. Und ich finde, das für so ein Mittagessen ist das schon okay.
Ich finde auch. Also ist auch nahrhaft.
Es ist quasi die abgegradete Version von Nudeln und Pesto. Und also und dann finde ich das schon...
Macht Sebastian auch Musik oder seid ihr die beiden Musiker?
Sebastian macht Gott sei Dank keine Musik. Sebastian studiert Immobilieningenieurswesen. Wenn ich das richtig...
Also er ist der in der WG die Kontrolle hat über alles.
Boah, das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube auch so, also wir sind ja alle drei studierte Menschen. Also auch Gregor ist ja fertig geworden mit seinem Studium. Aber er ist auf jeden Fall die gute Seele des Hauses. Mhm. Also das auf jeden Fall. Er ist einfach ein ganz, so ein bisschen neben uns zwei Chaoten. Man muss dazu auch nochmal sagen, also Gregor ist wirklich einfach ein Unterhaltungsprogramm, was nie aufhört. Also wenn man bei uns irgendwie um 4 Uhr nachts noch Gitarre spielen hört, dann ist das in 99% der Fälle Gregor. Der ist auf jeden Fall wild. Und Sebos ist so, also wir taufen ihn liebevoll Sebos. Und er ist so ein ganz, einfach ein Ruhepol und einfach so jemand, der mega sweet ist. Und was auch witzig ist, dadurch, dass Gregor und Sebos auch schon so lange zusammen wohnen, könnte er mittlerweile auch ein Lied darüber schreiben, wie das ist mit dem Musikmachen oder mit Newcomern zusammenleben, weil er so viel einfach von uns mitbekommt. Aber er macht keine Musik.
Also ihr seid ja eigentlich das Perfect Match, also schöner geht's ja gar nicht.
Ja, absolut.
Da wirst du ja niemals ausziehen können.
Das ist wirklich das Ding. Also ich habe nie vor, da auszuziehen und ich hoffe, diese WG bleibt ganz lange zusammen. Also,
was ist denn euer Partner-Tattoo?
Gregor und ich haben ja bei The Voice damals, 2017, Dancing on My Own gesungen. Also mit Jakob dann gemeinsam. Und dann hatten wir irgendwann mal die random Idee, lass uns doch mal ein Freundschaftstattoo machen. Und dann haben wir ganz lange überlegt, was wir machen wollen. Und dann kam am Ende drauf, dass wir quasi so ein Foto von uns gemacht haben, wie wir so tanzen. Mhm. Weil wir ja nicht mehr on our own tanzen, sondern jetzt gemeinsam durchs Leben tanzen. Und haben das quasi wie so ein Stencil.
Ich steh kurz auf.
Also, erkennt man das ganz gut? Zack. Man kennt es nicht so gut. Genau, ja. Und ich habe es hier und er hat quasi diesen, also man muss sich vorstellen, ich habe quasi diese zwei Personen auf meiner Haut und Gregor hat das quasi in so einer Umrandung nochmal so, als wäre das so ein Stempel mäßig. Und ich habe es an meinem linken Unterarm und Gregor hat es an seinem rechten Bein. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ort und jedes Mal, wenn er auf Toilette geht, sieht er uns tanzen und ja, das ist großartig. Ich liebe alles an diesem Tattoo und an dieser Story.
Voll. Wenn du jetzt bei The Voice nochmal wärst, ne? Nehmen wir mal an.
Oh,
du
gerne
wirst
als
gefragt,
Coach.
Ich wollte gerade sagen, als Coach. Ja. Da gibt es doch immer, ich weiß nicht, bei der letzten Staffel hat Iliver, glaube ich, immer so Polaroids gemacht und so ein Notizbuch verschenkt. Was wäre dein Gadget, was du den Talenten mitgeben würdest?
Mein Gadget? Wahrscheinlich eine Mütze.
Und eine Packung Maultaschen.
Alter, ich würde jeden auf Maultaschen-Burrata einladen. Sofort. Ich würde sie selber...
Wie viele Mützen hast du davon, die du jetzt gerade trägst?
Von den pinkroten actually aktuell nur zwei.
Hast du da nicht Angst, die zu verlegen?
Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich schon panische Angst hatte, die zu verlegen. Und Gott sei Dank noch nie passiert, aber ich achte wahrscheinlich mehr auf meine Mütze als auf mein Portemonnaie. Also,
musst du einen AirTag einbauen?
Ja, aber ich arbeite dran, dass die Mützen, also ich habe grundsätzlich viele Mützen und viele Caps, aber das ist so meine Musikmütze. Und ich arbeite dran, dass es von denen noch ein paar gibt. Ja.
Wenn du jetzt auf diese The Voice-Zeit zurückguckst, was würdest du anders machen?
Boah.
Welchem Team wart ihr nochmal?
Bei Yvonne Katterfeld. Ganz, ganz, ganz liebe Dame.
Ja.
Ich würde ehrlich gesagt nicht so viel anders. Ich glaube, es ist für uns wirklich gut gelaufen. Mhm. Wirklich richtig gut gelaufen. Ich glaube, es war, also wir haben wirklich rechtmäßig verloren in dem Battle, muss man einfach sagen. Und Gregor ist auch einfach ein krasser Sänger. Und allgemein ist es auch für Duos nicht so leicht in so Casting-Formaten. Und dann war es, glaube ich, für uns perfekt, dass wir daraus entdeckt worden sind. Ich glaube, im weiteren Verlauf, als wir dann bei dem Label und Management waren, wo wir waren, glaube ich, da hätten wir Dinge einfach nochmal anders machen können, weil wir voll jung waren und voll unerfahren und deshalb auch, glaube ich, ganz viele Dinge nicht wussten. Was mir aber jetzt halt voll hilft, weil ich eben diese ganze Erfahrung einmal schon mal mit Management und Label und Co. dann einmal schon machen durfte. Deshalb ist das eigentlich auch, also alles, ehrlicherweise alles schon ziemlich gut so gekommen, wie es gerade ist.
Ich wollte gerade sagen, es klingt ja eher so, als musstest du früh aus Dingen lernen, die man hätte anders machen können und
voll.
Jetzt hattest du den Shit schon einmal hinter dir, und sozusagen.
Ja, voll. Und auch wenn das jetzt gerade so lockerflockig erzählt wirkt, ey, das war schon auch richtig Pain. Mhm. Also ich erinnere mich zu gut daran, wir wurden so gedroppt und da kam einfach nur so ein Brief und dann war das vorbei. Und
was?
Ich habe schon darüber geredet und so, und also das war schon okay, aber es war natürlich auch so. Es war ein bisschen so, als würde so ein Traum platzen, so, weil man halt dann wirklich so hofft, so, ey, das ist ja alles voll cool, und dann platzt da irgendwie so ein Traum und auch der Weg, glaube ich, und das ist, glaube ich, das davon, glaube ich, können die meisten oder wahrscheinlich alle Musiker ein Lied von singen, so, du hörst ganz, ganz viele Neins und ganz viele Dinge klappen nicht und ganz viele Dinge sind auch einfach so irgendwie so wack. Und ich finde es auch lustig, auch jetzt zum Beispiel, denken Leute, dass Zwischenphase oder vielleicht oder Ich liebe mich nicht, dass das meine ersten drei Songs sind, aber ich habe, also The Voice war 2017 und seitdem, oder und der erste John und Jakob Song kam 2019, also seit 6 Jahren mehr oder minder release ich Musik und
Das ist halt diese Musikindustrie, also ich meine, ich habe jetzt auch schon mit einigen Leuten gesprochen, auch abseits dieses Podcasts, und immer wieder denke ich so, es ist teilweise so ein, das Wort ist schwierig, aber es ist ein ekliges Business.
Manchmal, ist auf jeden Fall ein schwieriges.
Ja, wo einfach nach außen ganz oft Dinge glänzen, die aber hintenrum einfach echt nicht so sauber waren.
Ja, also ich
und gerade die Kleinen leiden halt drunter.
Ja, also ich glaube, also es ist auf jeden Fall ein ziemlich kompliziertes Business.
Ja.
Es ist, es hat ganz viele Komponenten, die so schwer auch so zu greifen sind, also jetzt auch nochmal mit Social Media und Co. so.
Voll,
ist nochmal so ein ganz anderer Faktor reinkommen, der vor 6 Jahren nicht so relevant war wie heute. Und das ist gerade auch so für Aufregung Artists nicht so leicht. Ich glaube aber, das Schöne wiederum ist an dem, was Musik macht, ist so, Musik hat dann, also vielleicht genauso doof wie so die doofen Seiten davon sein können, umso schöner sind die schönen Seiten.
Voll,
und das macht dieses Business aber auch so, also das macht Musik machen einfach so toll und so viel Spaß. Und ich glaube auch so, dafür bin ich, glaube ich, am dankbarsten, dass ich, glaube ich, einfach nie, also dass ich nie die Freude am Musik machen verloren habe. Weil, also die Freude am Musik-Business, die habe ich schon ganz oft zwischenzeitlich verloren und war da auch echt, da hatte ich auch echt teilweise das echt gefressen und war auch, wirklich auch in so Telefonaten mit meinen Eltern oder mit meiner Schwester, wo ich sage, so, ich habe keine Lust mehr. Ich erinnere mich zu gut, vor 2 Jahren war ich im Auslandssemester in Bordeaux und da hatte ich eine richtige Scheißwoche, weil ich wurde von meinem damaligen Label dann gedroppt, beziehungsweise die Zusammenarbeit ging dann nicht weiter. Meine damalige Ex-Freundin hatte dann auf einmal einen neuen Freund, der ein guter Freund war. Und Und dann war ich so, ich hab, also es macht irgendwie keinen Spaß mehr. Und dann habe ich meiner Mama und meiner Schwester am Telefon gesagt, so, ich habe wirklich eigentlich keine Lust mehr, aber ich mache jetzt noch diese eine EP, weil ich, und das ist wiederum zu den guten Seiten der Musikindustrie, ich hatte die Förderung von der Initiative Musik und die hatte ich noch und da war ich so, okay, dann machen wir jetzt diese Songs und wenn es mir danach keinen Spaß macht, dann höre ich auf. Und luckily, es hat mir dann auch wieder Spaß gemacht und richtig Spaß gemacht.
Ja, letztendlich sind es ja auch irgendwie die Ups und Downs, woraus man ja wahrscheinlich wächst.
100%.
Also, ich meine, wie oft saß ich hier teilweise bei Nachmittagssendungen und dachte mir so, ey, kein Bock mehr.
Hattest also, du so einen Moment, der hattest du so was wie so ein Turning Point, wo du so dachtest, okay, deshalb macht mir das ja so Bock.
Und zwar genau das hier. Also mich mit Leuten auszutauschen
ja.
Und eben halt auch ganz viel über die positiven Sachen zu sprechen, die ja. da draußen passieren, weil mein Triggerpunkt, und davon kriege ich halt auch Panikattacken, sind Eilmeldungen. Wenn ich da sende, läuft halt ein Fernseher ja. und da lief halt die ganze Zeit ein Nachrichtensender. Und wenn ja. da halt permanent unten steht, Eilmeldung, dies, das, sei es Russland, sei es Corona
ja.
oder sonst irgendwas, hat mein Kopf so gesagt, lass uns doch mal Panikattacke jetzt machen.
Ja.
Lass uns doch einfach mal ein bisschen doll reinstürzen, dass vielleicht morgen Dritter Weltkrieg ausbricht oder
ja.
wir alle an Corona sterben oder keine Ahnung was. Ne? Also jetzt mal ganz kurz übertrieben gesagt.
Ja.
Und ich glaube, jeder musste irgendwie seinen Weg finden. Mein Weg war jetzt, dass immer nachmittags ZDF läuft. Wir beginnen mit der Küchenschlacht, dann läuft geil. Bares für Rares. Und das ist jetzt halt so mein fester Ablauf
ja.
und irgendwie meine Distanz zu dem Ganzen. Und das ist ja auch nicht das, warum ich das mache. Also ich habe auch immer schon Musik geliebt. Ich war nie musikalisch groß begabt, deswegen auch das Metallophon. So, und ich habe aber immer irgendwie gedacht, ich muss irgendwas mit Musik machen.
Ja.
Und irgendwie ist es meine Passion, mich auch voll mit Künstlern schön. Auseinanderzusetzen und mich mit diesen Leuten auch zu unterhalten und auch den Leuten draußen halt zu vermitteln, dass es nicht nur die Big Player gibt, wie eine Taylor Swift, eine Gracie oder ja. sonst wen, sondern eben auch die kleineren und dass die eben auch gehört werden müssen. Und das habe ich irgendwie so zu meiner Mission gemacht. Und ja. ich glaube, es funktioniert auch ganz gut.
Ja, an dieser Stelle nochmal, wirklich nochmal vielen Dank, dass ihr vielleicht als allererstes gespielt habt. Also das
ja, bitte gerne. Das ist nämlich genau das Ding, weil also es bringt halt nichts, immer wieder nur die Großen zu unterstützen, weil die Kleinen eben darunter leiden.
Ja.
Und ich finde das einfach schade. Das sieht man ja leider auch bei den Festival-Lineups. Es kann nicht sein, dass immer nur die Big Player eingeladen werden.
Ja.
Und also vor allem Männer. Und ja. irgendwie ja nicht so richtig darauf geachtet wird, dass so eine Gleichberechtigung stattfindet und immer so gesagt wird, da ist der nicht viel zu klein fürs Radio. Und ich denke mir so, nein, ist er nicht. Wir haben doch alle mal klein angefangen. Ich habe auch nicht direkt die Nachmittagssendung bekommen. Und
voll.
Die Chefs haben auch nicht gleich eine Chefposition bekommen. So, und irgendwie, wenn wir alle mal wieder ein bisschen mehr aufeinander achten würden, dann, glaube ich, würden manche Dinge auch einfach wieder besser funktionieren.
Ja, absolut. Absolut.
So.
Und deshalb finde ich es aber auch, also deshalb bin ich auch als dann auch kleiner Artist mega, mega dankbar, dass das irgendwie möglich ist, weil gerade auch, also gerade auch Radio ist für deutsche kleine Artists unfassbar schwer. Und ich bin ehrlicherweise so ein bisschen der Überzeugung von, ich glaube, wenn mehr Leute einfach so diese Dinge mitbekommen würden, dann würde denen wahrscheinlich auch mehr davon gefallen.
Voll.
Aber ich glaube, wenn man dann halt immer nur das eine sieht, dann
ja.
verschließt man sich automatisch und gar nicht bewusst, aber so für neben noch andere Sachen. Und weil du es auch angesprochen hast, es gibt halt wirklich so viele coole, junge Artists
ja.
in Deutschland. Also mir fallen da, also Liska, Dani Lia, Luana Knöll, meine Schwester Queen, die ist eh die allerbeste von allen.
Jolle zum Beispiel.
Jolle auch. Anaïs
ja.
auch.
Ja.
Also, da
Anaïs
gibt's,
war übrigens auch schon im Podcast.
Ah, yeah, mhm. die ist Hammer.
Ja.
Da gibt es wirklich echt ein paar. Also auch, ja, echt ein paar.
Ja, ich finde es auch einfach wichtig, einfach auch mal, auch zum Beispiel, was ich jetzt auch ganz viel bei TikTok gesehen habe, ist, dass die Leute jetzt anfangen, Voracts auszubuhen, wo ich mir so denke,
was?
Damit fangen wir jetzt nicht auch noch an, Leute.
Bei wem, wer macht denn sowas?
Ich weiß nicht, das war bei einem Konzert von...
Ah, das habe ich mitbekommen, warte,
es
bei
war
Bibiza,
ja. genau, und Voract von Nina Chuba, glaube.
Ja,
wo ich mir auch so dachte, ey, was, wie ehrenlos seid ihr eigentlich?
Das ist wirklich,
das finde ich so räudig, weil
das ist wirklich fies.
Ist so respektlos.
Das ist, also ich durfte ja ganz oft Vorband spielen. Ich wurde Gott sei Dank bisher noch nie ausgebucht, aber ich hatte auf jeden Fall auch schon die Situation, dass entweder ganz viele Leute geredet haben oder auch so richtig aktiv die Stimme.
Die,
die
Leute,
Show
die auf Konzerten reden, ne? Da kriege ich wirklich einen Puls von 300.
Ja,
also,
vor allem auch so, aber ich meine so laut reden.
Genau,
ist
du kannst
so
dich ja unterhalten, du kannst dich auch über die Musik unterhalten, yeah. aber wenn du wirklich jetzt dich unterhalten musst, was es morgen zum Mittag gibt und was irgendwie, keine Ahnung, dich wieder im Stau abgefuckt hat, dann stell dich auch bitte nach hinten. Es gibt Leute, die die Musik enjoyen wollen.
Absolut. Ja. Absolut. Aber ich hatte auch so, ich erinnere mich beim letztes Jahr, da haben wir Support gespielt, auch in Hamburg, und dann waren da so eine Gruppe von drei stark angetrunkenen Männern, und die waren so laut, also wirklich so laut, und haben das rumgebrüllt, und dann habe ich aufgehört zu spielen und habe gefragt, ob ich dem einen mit irgendwas helfen kann, und ich musste den so viermal rufen, bis er gecheckt hat, dass ich mit ihm rede, und er brüllte so zurück so, ja, ich hab meine Zitrone von meinem Desperados nicht bekommen, warte, ich hol die noch kurz, und hat so den ganzen Laden aufgehalten, und es war so schlimm, und ich war so perplex, dass der so gar kein Gefühl dafür hatte. Und auf der anderen Seite war es dann auch, also im Nachgang ist eh alles wieder, sind die Dinger halb so wild. Aber
ja, klar.
In dem Moment hat es mich schon irgendwie kurz geärgert, weil es so, also weil wir das so jetzt einfach so hinnehmen mussten.
Mhm.
Und auf der anderen Seite muss ich dann wiederum sagen, hat es mich mega gefreut, dass das Publikum so eine coole Reaktion gezeigt hat und auch so die darauf hingewiesen hat, dass das einfach wack ist, und auf der anderen Seite uns noch aktiver und noch mehr zugehört hat. Und das fand ich dann irgendwie ganz cool. Und ich würde mir wünschen, an alle Leute, die das hören und zu Konzerten gehen, ey, feiert die Support Acts. Also ich glaube, das ist für die oft auch gar nicht mal so leicht, vor einem Publikum zu spielen, was dich nicht kennt. Und
vielleicht sind es ja vor allem auch die ersten Konzerte
eben,
von
das,
der Person.
Eben, und das auch. Und das ist dann irgendwie echt, irgendwie schön. Also irgendwie schön, wenn man und das war meine Erfahrung ganz oft, glaube ich, dass die Leute da richtig sweet waren, richtig offen waren, auch eben die Musik zu hören. Und das wünsche ich mir auch wiederum auf meinen Konzerten. Und hat da aber.
Perfekte
also
Radio-Überleitung jetzt.
Ja, auf meinen Konzerten, denn ich gehe dieses Jahr auf meine Tour, und wir spielen in 8 Städten, also in Berlin, Hamburg, München, Köln, Heidelberg, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig. Und da wird es sicher auch ganz, ganz, ganz toll, da wird es 100% ganz tolle Support-Acts geben. Und da könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen und die Support-Acts feiern und uns dann auch hoffentlich auch feiern.
Mhm.
Und da freue ich mich schon riesig.
Du spielst ja jetzt auch auf dem Deichbrand.
Ja.
Was wird denn nochmal anders von der Festivalshow zu deiner eigenen Tour? Hast du schon irgendwie eine Vision? Dinge, die du geplant hast.
Also erstmal
gibt es einen Dresscode. Ich habe gelernt, das ist auch neu.
Das ist ich muss vorher noch zum Deichbrand wirklich noch eine kurze Anekdote erzählen, weil es ist so abgefahren, dass ich auf dem Deichbrand spiele. Die Geschichte ist nämlich, ich war im Studio und dann fuhr ich wieder Richtung zu mir nach Hause, und das Studio liegt in Friedrichshain. Und dann schrieb mir Jasper, Jas, Winterherz Jas, schrieb mir.
Das ist so witzig, dass du immer alle Personen mit einem Song beschreibst. Welchen Song benutzt du bei Gregor?
Bei Gregor braucht es meistens keinen Song, ehrlicherweise. Aber sonst wäre es Paracetamol, Gregor.
Witzig, okay.
Genau, und dann schrieb mir Jas, hey, wir sind hier noch wirklich sein, hast du noch Lust auf ein Bierchen? Aus einem wurden ungefähr 4. Und dann habe ich so erzählt, dass ich jetzt diesen Sommer ganz neu jung und wild sein will, und ich war noch nie richtig auf einem Festival campen, bla bla bla. Und dann habe ich ihn gefragt, auf welchem Festival kann ich mich denn an deiner Reisegruppe noch so anschließen? Ich bin auch Wasserträger oder so. Und dann hat er gesagt, ich spiele auf dem Deichbrand und ich freue mich riesig aufs Deichbrand. Und ich so, absolut dabei. Und dann habe ich so noch um 1 Uhr nachts oder so 4 Tage Deichbrand einfach in meinen Kalender eingetragen, weil da auch sonst nichts anderes stand. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und mein Booker von meiner Booking-Agentur war ganz verwirrt, warum da Deichbrand drin steht. Mein Manager Lukas war auch verwirrt, warum da Deichbrand drin steht. Und dann rief er mich auch noch an. Also er rief mich so an, nur so um 10 Uhr morgens, und meinte so, warum steht da eigentlich Deichbrand drin? Und ich so, ja, hier, ich gehe mit Jas noch, werd sein persönlicher Wasserholer und hab da eine gute Zeit und mach 4 Tage Deichbrand. Und eine Stunde später ruft er mich an und sagt so, du brauchst keine Gästeliste mehr, du spielst selber auf dem Deichbrand. Und ich so, what? Ich so, wie bitte? Ich glaube, ich habe mich verhört. Er so, nein, du spielst am Sonntag auf dem Deichbrand um 20 Uhr. Und ich so, das kann nicht wahr sein. Und ich dachte wirklich, der verarscht mich. Ich hab's nicht geglaubt.
Wussten die das vorher schon?
Nein. Also das kam an dem Tag dann rein. Also es kam, es war.
Wie verrückt ist das?
Das ist komplett verrückt. Also und deshalb, und vor allem auch so, man muss ja auch dazu sagen, also das Deichbrand ist ja nicht irgendein Festival, sondern es ist einfach eins der größten Festivals in Deutschland.
Und eines der schönsten.
Genau. Und ich habe mich ja darauf eingestellt, einfach als Zuschauer und Fan das zu genießen. Und umso mehr freue ich mich einfach da zu spielen. Und wir haben, also ich mache ja alles mit meiner Schwester live und haben da ein ganz schönes, sweetes Festival-Setup und das wird auch noch richtig, richtig sweet und dann für die Tour gibt's dann wieder ein neues Setup und dann auch, ja, mit neuen Songs, mit auch diesmal nochmal mit einer anderen Live-Besetzung und auf jeden Fall mit ganz vielen Ideen, um diese Show einfach oder um diese Tour einfach, glaube ich, so nah an das Thema Endleben zu bringen, wie es nur geht. Ich glaube, ich bin großer Fan von Konzerten, die, oder was ich an meinen Konzerten letztes Jahr voll geliebt habe, hat eine gute Balance aus, man kann lachen, tanzen und springen und schwitzen und dann muss man aber nochmal 4 Tränchen vergießen oder so und hat aber einfach eine gute Zeit. Und ich glaube, das ist so ein Spirit, den ich, glaube ich, grundsätzlich nie verlieren will, weil ich glaube, das tollste Kompliment, oder eins der tollsten Komplimente, die ich bekommen habe, letztes Jahr von jemandem aus der Musikindustrie, von jemand, der auch Konzertreihen und so veranstaltet, er meinte so, was ihm von allen Dingen am meisten hängen bleibt, ist einfach so die Atmosphäre auf den Konzerten. Und
oh, schön, ja.
dafür können irgendwie so wir als Team irgendwie so die Rahmenbedingungen setzen, aber die Leute, die es halt ausmacht, sind halt die Leute, die zu den Konzerten kommen. Und ich muss wirklich, also da kriege ich wirklich ein bisschen Gänsehaut, aber ich muss wirklich sagen, die Leute, die zu den Konzerten kommen oder auch jetzt zu den Shows und Festivals und so, sind einfach richtig, richtig herzige, also wirklich sweete Menschen, auch wirklich Menschen, wo es voll leicht ist, einfach mit denen, also wo es voll leicht ist, einfach mit denen zusammen zu sein, glaube ich, eine gute Zeit auf dem Konzert zu haben. Und eben auch die Geschichten von so, dass jemand alleine zum Konzert gegangen ist und dann jemand da kennengelernt hat und sowohl, also ich habe auch schon Leute verkuppelt, aber auch, viel wichtiger als das, hey, auch Leute, die einfach da auch Friends gefunden haben und dann auch nicht bei dem Konzert irgendwie alleine sein mussten, sage ich jetzt mal, häufen sich und das ist, also das spricht so sehr für diese wirklich sweete Community und Grüppchen, was sich da gerade zusammenfindet und das macht mich als Artist das macht mich als Artist schon ein bisschen stolz und auch sehr, sehr happy, ehrlicherweise, weil ich mich wohlfühle und dass man auch, glaube ich, also ich muss, glaube ich, gefühlt gar nicht sagen, dass alle Leute aufeinander aufpassen sollen, so, weil die Leute machen das eh schon.
Selbstverständlichkeit ist.
Genau, und das ist nicht selbstverständlich.
Ja.
Und das finde ich richtig, richtig schön.
Also bist du ja irgendwie angekommen, oder? Nach all dem ganzen mentalen Shit, der so passiert ist?
Angekommen ist, glaube ich, ein tricky word, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich lebe gerade absolut meinen Traum und es ist ein absolutes Privileg, dass ich Musik machen darf und, glaube ich, ganz viele Sachen so erleben darf und das halt eben teilen darf mit Menschen, die einfach cool sind und die einfach chillig sind, die einfach, mit denen man einfach, glaube ich, auch eben diese Basis aus so genug Spaß am Leben, aber genug Platz auch für Emotionen leben und machen darf, so, weil es ist irgendwie, ja, glaube ich, ganz schön, auch wie ich mit diesen tollen Menschen irgendwie auch so bonden darf über halt diese ganzen Thematiken und ja, ich lerne auch richtig viel von den Menschen, die zu meinen Konzerten kommen und es ist einfach ein absolutes Blessing, also es ist jetzt schon das coolste Geburtstagsgeschenk, was ich bisher hatte.
Ja, dazu kommt ja jetzt bald eine EP. Die Innenleben-EP.
Ja.
Also Leute, es gibt nicht nur 3 Songs von Johnny.
Nein.
Es gibt mehr. Also er spielt nicht nur 3 Songs on repeat, auch nicht beim Deichbrand.
Auch
ihr könnt euch durchaus mehr Songs von ihm anhören.
So,
Notfallnummer übrigens, große Empfehlung, habe ich damals in Australien gehört. Richtig witzig.
Wild.
Und ich war nur so, oh ja, get it, get the point.
Yeah.
War witzig auf jeden Fall. Es gibt mehr. Also ich meine, auch mehrere Songs, die gerade viral gehen auf TikTok. Und eine EP, die jetzt bald kommt.
Genau.
Und erzähl mal ein bisschen, was ist das Innenleben der EP?
Ah, ja.
Schönes Wortspiel, oder?
Es ist irgendwie crazy, weil ich glaube, der Titel dieser EP stand schon bevor, glaube ich, der Großteil der Songs stand. Also ich glaube, der einzige.
Aber den Innenleben-Song gab es schon?
Nein.
Ach, verrückt.
Den gibt es jetzt, aber ja. Den gab es vorher nicht. Und ich wusste nur, dass ich, also die erste EP heißt ja Kein Plan was Liebes und hat eine ganze Liebesgeschichte da aufgearbeitet und so. Und danach wusste ich so, und das sollten wir alle, glaube ich, tun, egal ob wir jetzt ein Heartbreak hatten oder was anderes, mal sich um sich selber kümmern und mal in sich hineinhören. Und deshalb wusste ich, dass Innenleben der Arbeitstitel ist und wurde dann auch zum definitiven Titel. Und jetzt hat sich, glaube ich, along the way in den letzten Monaten einfach das, glaube ich, so geformt und fast, glaube ich, ganz viele Aspekte zusammen, die mich als Mensch beschäftigen, der Anfang, Mitte 20 ist oder bald 26 ist. Mhm. Aber genau, und das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Und ich glaube auch, dass wir da auch wieder jetzt versuchen, oder dass ich da auch wieder für mich so gefunden habe, die Balance zwischen, man darf mal voll verkopft sein in der Zwischenphase und man darf aber auch mal das Leben voll genießen wie in anderen Songs, die vielleicht ganz bald rauskommen. Aber genau, das fasst das Innenleben, glaube ich, zusammen. Ich glaube, wenn man die EP gehört hat, glaube ich, kann man ganz gut in mich hineingucken.
Ich finde es voll toll, dass es inzwischen so ist. Also wenn wir jetzt mal kurz so zurückspulen, wo die Zeit, ich sag mal, wo wir so 16, 17 waren,
ja,
da war ja noch so mentale Gesundheit voll so das Tabuthema.
Das ist crazy, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, und jetzt auf einmal ist es voll normal,
ja,
dass wir alle da voll offen, ich finde es super. Ich bin auch wirklich dafür, dass man so offen damit rumgeht. Und auch so toll einfach, dass es jetzt einfach, es ist so normal geworden.
Ja,
und ich finde es voll schön, weil ich glaube, das ist so das, was uns allen gefehlt hat. Also es ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern ein weltweites Problem. Und dass es jetzt irgendwie voll schön ist, dass Leute das auch in ihrer Musik endlich sagen dürfen. Also ich weiß noch damals, als ich mir das erste Mal eine Therapie beantragen wollte, hieß es so, oh nee, mach das mal lieber nicht, dann steht das ja in deiner Krankenakte und dann können Chefs da reingucken, wo ich dann auch so war. Jetzt im Nachhinein würde ich mir so sagen, ey, es ist mir egal.
Komplett.
Ich hätte es vorher machen sollen.
Komplett.
So. Aber es sind also so Sachen, wo man sich vielleicht erstmal so denkt, soll ich jetzt drüber sprechen oder soll ich es nicht? Und dann denkt man sich aber so, ja doch, ich mach's, weil es hilft ja auch mir und den Leuten da draußen, oder?
Absolut. Und deshalb muss ich auch sagen, also ich glaube, mir fällt es manchmal schwer, mit dem Begriff Stolz umzugehen oder so. Also, dass ich über etwas stolz bin. Also, das kann ich, also mir, das
man kann es zu anderen Leuten richtig sagen, aber einen selber.
Absolut, genau. Mir selber geht das nicht so leicht über die Lippen, aber eine Sache, die mich wirklich so sehr freut und gefreut hat, ist so.
Fang den Satz nochmal an.
Also,
bin stolz auf mich,
Eine Sache, die mich richtig freut und mich richtig beseelt, ist so, Zwischenphase ist mit Abstand mein erfolgreichster Song bisher und das hat mich schon so krass, also ich glaube, wenn ich mir was wünsche für meine Musik, ist, dass Leute sich mehr geliebt fühlen, wenn sie meine Musik hören oder auf unseren Konzerten waren und glaube ich, diese Geschichte und ihre Geschichte, glaube ich, darin sehen können und erzählen können. Und der lief mega, mega gut und dann war die Frage, so, welcher Song kommt danach. Und Fun Fact, Zwischenphase und Ich lieb mich nicht an einem Tag Zwischenphase und am Tag danach habe ich Ich lieb mich nicht geschrieben. Und ich war ganz lange am Hadern damit, ob ich diesen Song rausbringen kann, weil diese Aussage auch so doll ist, weil es einfach doll ist. Und glaube ich, das ist einfach kein sexy Thema.
Mhm.
Und trotzdem hat sich das absolut richtig angefühlt, so diesen Song zu machen. Auch wenn ich habe den zweiten Verse dann nochmal umgeschrieben und war auch froh, dass ich den, glaube ich, nicht nur bei Ich lieb mich nicht gelassen habe, sondern so einen kleinen positiven Ausblick noch irgendwie einbauen konnte. Aber trotzdem war ich so voll, hat's echt nicht so leicht.
Mhm.
Und mich freut es so sehr. Erstens, dass die tollen Menschen, die meine Musik hören und zu den Konzerten kommen, diesen Song auch voll angenommen haben und der jetzt auch schon wirklich auch viele Streams hat und so und das und die Leute einfach viel damit anfangen können. Und besonders live ist das immer so ein Song, der ist tough to play und gleichzeitig bringt er aber auch so the most healing. Auch so in der Art und Weise, wie wir den auch in unser Set eingebaut haben. Aber es ist so, so schön zu sehen, weil ich habe dann, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber das ist ja nicht so wichtig, die Leute können den Text üben, aber wir schreiben dann den Song um und ich singe dann anstatt Ich liebe mich nicht, Ich liebe mich. Und es ist so krass, weil ich glaube, es gibt paar Leute, die, und ich verstehe das absolut, die selten zu sich sagen, ich liebe mich. Also und dann ist es aber umso schöner, wenn man da, also kriege ich richtig Gänsehaut, aber wenn dann man bei Konzerten ist und man sieht so Leute hadern damit und direkt daneben singt eine Person doppelt so laut für diese Leute mit, damit sie das irgendwie mitnehmen und mit mehr Selbstliebe nach Hause gehen. Und das ist so das, was ich was mich so glücklich macht und auch losgelöst von diesen, also und das ist das, was im realen Moment passiert, was einfach noch so viel schöner greifbar ist. Und deshalb bin ich voll froh, eben, dass dieser Song rausgekommen ist und dass dieser Song so angenommen wird. Und das zeigt auch einfach, dass wir Gott sei Dank an einem Punkt sind, dass wir darüber reden können. Und manchmal braucht man auch gar nicht so viel Kommunikation. Es gibt auch, glaube ich, ganz viele Leute, die den Song gehört haben, die mir nie was dazu gesagt haben. Aber ich glaube, konnte den manchen Blick manchmal kennen, dass das, glaube ich, genau das Richtige war. Und ich fühle es halt, weil ich diesen Song genauso gefühlt habe und genauso fühle. Und ja, das macht mich sehr, sehr glücklich und ein kleines bisschen stolz.
Als ich meinem Freund deine Musik beschrieben habe, habe ich so gesagt, Zwischenphase ist der Song, der ist wie so eine Schulter zum Anlehnen, so eine imaginäre,
krass,
ohne dass man sie eingefordert hat. Und ich finde, das beschreibt die Musik, die du machst, komplett, zu 100%.
Dankeschön.
Weil ich glaube, ganz viele da draußen gerade sich nach Musik sehen, die nicht nur poppig ist, die nicht nur zum Mitgrölen ist, sondern Musik ist, die irgendwie, die man nachfühlen kann und die man genauso empfunden hat. Und ich glaube, Musik verbindet in einer gewissen Art und Weise. Und ich glaube, das ist genau das Thema, dass gerade viele sich auch bei TikTok und so, diese ganzen, es hat einen Grund, warum gerade diese ganzen Anxiety-Sounds zum Beispiel auch trenden, wo Leute, oder Nina Chuba mit Unsicher, weil
krass,
Leute sich verstanden fühlen irgendwie. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es genau diese Musik gibt. Und ich glaube, deswegen ist das, was du machst, ein ganz großes Geschenk, weil ganz viele gerade das erste Mal wahrscheinlich so denken, ach, ich bin gar nicht allein damit.
Ja.
Und das ist voll schön, weil erstens du den Moment hast, dass du damit rausgehst und auf dich stolz sein kannst. Und gleichzeitig viele Leute sagen, ja, und ich bin auch stolz auf mich. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Und das ist ja voll der Full-Circle-Moment.
Ja, absolut.
Weil du damit ja irgendwie das eine mit dem anderen vereinen kannst.
Absolut.
Und wie schön ist das?
Absolut.
Und Leute, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das mal live erleben. Deichbrand-Festival.
Yes.
Oder Hebebühne in Hamburg. Es gibt ja noch Tickets.
Yes.
Große Empfehlung. Ich glaube, das wird ein großes Safe Space. Dresscode hätte ich übrigens eine Idee. Ich würde sagen, wir kommen alle mit Mütze.
Oh ja, also ich bin ja großer, ich liebe Mützen, also für alle, die mich gerade nicht sehen, ich trage, ich bin meistens der einzige schwarze Typ irgendwo mit einer rosa-roten Mütze, das bin ich. Und genau, rosa-rot, beides meine Lieblingsfarben.
Oder einfach der Dresscode rosa-rot?
Ich glaube, das wird auf sowas hinauslaufen.
Wie süß wäre das?
Das wäre sehr süß.
So eine Barbie-Crowd.
Das wäre echt geil. Ich müsste mir aber selber noch ein Outfit irgendwie aussuchen, was dann zu der Mütze passt.
Man kann ja auch nur ein Teil machen. Machst du eine blaue Jeans und einfach nur ein
rosa.
Du hast ja rosa-rot dann schon auf dem Kopf. Man kann ja auch ein Teil machen.
Das stimmt.
Johnny, ich bedanke mich, dass du hier am Start warst. Ich habe vorher gesagt, wir reden eine halbe Stunde, es ist quickly escalated. Wir haben 51 Minuten miteinander geredet.
Aber es hat sich nicht so angefühlt.
Nee, voll nicht. Wir könnten auch gerne noch weiterreden.
Ja.
Aber du musst ja jetzt gleich mal zum Deichbrand.
Oh, das stimmt.
Deswegen genieß es und vor allem sei stolz auf dich, du hast es verdient.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung, für das tolle Gespräch und bleib gesund, pass auf euch auf und bis hoffentlich ganz bald.
Der Delta Backstage Podcast. Eure Stars im Interview.